Only the team with the best players wins.
Das ist Inside Teambuilding, der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level, und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding. Ich sitze heute in München bei einem ganz tollen Unternehmen, das uns aufgefallen ist durch eine ganz großartige Aktion, nämlich eine große Crowdfunding-Kampagne. Ich sitze bei Sono Motors zusammen mit den beiden Gründern Jona Christians und Laurin Hahn. Toll, dass ihr beide da seid und euch die Zeit nehmt oder dass ich bei euch sein darf. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne,
dass du da bist.
Sehr cool, freut uns.
Ihr produziert ein ganz tolles Auto. Vielleicht sagt ihr mal ein bisschen was zu eurem Produkt.
Vielleicht müssen wir von ganz am Anfang anfangen. Oder? Also ganz klassisch. Ich sitze hier eigentlich. Ich glaube, wir. So, Laurin und Jona haben zusammen mit Navina zu dritt Sono Motors gegründet. Unser Ziel ist es, wir glauben an eine Welt, in der jedes Fahrzeug elektrisch und geshared ist. Und um dieses Ziel zu erreichen, haben wir den Sion entwickelt, ein Elektrofahrzeug, das mit 25.000 Euro, mit 250 Kilometer Reichweite, familienfreundlich, Größe eines Tourans, wirklich alltagstauglich ist. Mit der Besonderheit, dass es Solarintegration hat, dass es Sharing-Services integriert hat und dass es bidirektional laden kann und ganz viele weitere Features hat, die ihn besonders machen. Wollen wir wirklich Elektromobilität in die breite Masse bringen, Elektromobilität erschwinglich machen für jedermann und jede Frau.
Sehr cool. Erzählt mal ganz kurz, ich habe die Crowdfunding-Kampagne angesprochen, die wahrscheinlich viele in diesem Land mitbekommen habt. Ihr habt einen Podcast, habt ihr schon gemacht, habe ich gesehen, mit Frank Thelen, glaube ich, zusammen.
Ja, genau.
Genau. Aber erzählt mal ein bisschen eure Geschichte. Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, dass ihr über 50 Millionen, muss ich tatsächlich dazu sagen, über eine Crowdfunding-Kampagne geraced habt?
Ja, ist eine relativ lange Geschichte. Ich weiß nicht, wie sehr wir jetzt ausführen sollen für ein kleines Intro. Ich mache mal kurz und knapp.
Genau.
Wir hatten einen Finanzierungsengpass, sind nicht den üblichen Weg gegangen, haben uns dagegen entschieden und haben uns entschieden, über die Community zu gehen, haben eine Crowdfunding-Kampagne gelauncht, in 50 Tagen 50 Millionen einzusammeln und sind am Ende bei 53 Millionen gelandet. Ende Januar hatten wir es dann erreicht. Unglaublich, war eine unglaubliche Zeit, aber auch eine unglaublich anstrengende Zeit. Ja, und heute sind wir hier und freuen uns natürlich im Detail darüber zu reden.
Wie viel Schiss hattet ihr, dass es nicht klappt?
Ja, schon. Also
die Mischung ist, du hast ja nie die Sicherheit, dass es auf jeden Fall klappen wird.
Ja.
Du weißt aber, welcher Weg der richtige ist für das, was wir hier tun. Und das war von Anfang an gegeben, dass wir gesagt haben, wenn es einen Weg gibt, dann diesen. Aber richtig, dass er jetzt, also in Bayern sagen wir Made Wiesen, dass er jetzt easy going ist, das war uns vollkommen klar, dass es dem nicht so ist, so dass wir da viel reinstecken müssen, dass wir alles geben müssen. Und es war auch so. Also wir hatten ja die Kampagne nochmal verlängert um 20 Tage. Und vor allem in dieser Phase Weihnachten, Neujahr, kein Urlaub, 30 Tage durchgearbeitet. Also da liegen irgendwann auch die Nerven blank und trotzdem dann zusammenzuhalten und da durchzugehen, das war so die taffe Phase.
Ja. Und es war super belastend. Also es war wirklich die, glaube ich, anstrengendste Phase, die wir jeweils durchgemacht haben. Wo man wirklich viel lernt auch, unglaublich viel über sich selbst lernt, unglaublich viel über ein Team lernt, aber es schweißt unglaublich zusammen. Also.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, dieser Weg des Fundraisings über eine Crowdinvesting-Kampagne war ein sehr schöner und gleichzeitig schmerzvoller. Warum habt ihr euch trotzdem dafür entschieden? Ihr hättet ja auch einen VC oder zwei, drei VCs mit reinnehmen können, die euch ein großes Series B-Ticket geben. Ja.
Also die Finanzierungsstory, die Finanzierungsgeschichte bei Sono hat angefangen ziemlich schnell nach der Gründung. Also wir hatten 2016 eine Gründung, hatten dann so gesehen die erste Finanzierung durch die Community, damals mit einer Crowdfunding-Kampagne im klassischen Sinne. Und das waren 850.000, die damals so als Startkapital zusammengekommen sind. Und dann hatten wir drei weitere Finanzierungsrunden über die letzten Jahre, auch nach dem klassischen Weg. Man spricht mit Investoren, man einigt sich, Termsheet unterschrieben und arbeitet mit dem Kapital. Und der Schritt, den wir jetzt vor uns hatten, war der Punkt, an dem wir sehr große Investitionsvolumina brauchen für die nächsten Beauftragungen, also für die Maschinen, für die Produktion und dergleichen. Und das war der Punkt, an dem wir dann international uns ausgerichtet haben, mit internationalen Investoren gesprochen haben.
Weil es in Deutschland nicht geht, also weil es in Deutschland einfach keinen Markt gibt für Wachstumsfinanzierung. Also Das sei gesagt, dass du hier in Deutschland wenig findest.
Leider, also ne, in der Vergangenheit haben wir gemerkt, so für kleinere Summen alles wunderbar, aber sobald man dann eben diese großen Summen angehen will, dann, also Kapital ist irgendwie schon da, aber die Risikobereitschaft nicht. Und so mussten wir uns international ausrichten und hatten dann viele verschiedene Gespräche mit internationalen Investoren und man durchläuft dann so diese Phasen mit mehreren Verhandlungsrunden und mit dem einen Investor, das war so wie der Schlüsselmoment, dann ging es über 7 Verhandlungsrunden, alles gut, man hat sich schon im Detail geeinigt, schon die Monate. Anwälte sprechen miteinander, es geht eigentlich nur noch um Details und plötzlich kommt um die Ecke von heute auf morgen wie ein Gewitter reingebrochen, ein Angebot, was jenseits von Gut und Böse ist, was eigentlich in dieser Form auf so eine Motors zutreffend bedeutet hätte, der Sion wird in Europa nicht auf die Straße kommen, Patente, Technologie wird abgewandert und im Grunde Sonomotors wird zerschlagen. Mit der Marke wird vielleicht noch was gemacht, aber eigentlich versucht man das auszuschlachten. Und an dem Punkt, an dem wir da standen, war es uns so ein bisschen auch immer gesagt worden, das ist der klassische Weg, man finanziert sich durch Investoren. Und dann aber zu merken, nee, das bedeutet für uns, wir geben eigentlich auf, wofür wir angefangen haben. Nur um dann hier noch als Gründer möglicherweise mit einer goldenen Nase rauszugehen, das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen. Und so ein bisschen war es war schon eine Stunde Null, weil wir gesagt haben, wir wissen, das können wir nicht machen, aber was dann? Und dann ist das entstanden mit der Community, dass wir gesagt haben, das sind eigentlich die Menschen, die uns überhaupt hierher gebracht haben und die wollen das. Und wenn es die Möglichkeit gibt, weiterzugehen, dann mit den Menschen, die es wollen.
Cool. Das hat ja ganz viel mit Haltung zu tun und ich habe eben gerade schon im Vorgespräch gesagt, Haltung ist am Ende auch Leadership, ne? Also ihr habt damit eine Entscheidung getroffen, wie ihr diese Company ausrichten wollt. Jetzt hast du eben schon, Jona, gesagt, ihr habt unheimlich viele Learnings mitgenommen in der Zeit. Auch wahrscheinlich gute wie schlechte, also Learnings sind immer gut, aber gute wie schlechte Erfahrungen gemacht. Erzähl mal so ein bisschen aus der Phase, was ist euch denn da begegnet oder was habt ihr gelernt?
Also wir haben gelernt, dass Transparenz, wirkliche Transparenz im Unternehmen wirklich hilfreich ist.
Was heißt denn wirkliche Transparenz?
Das also die Leute wirklich komplett abholen, wo wir stehen. Es war so ein Punkt, den wir dann so im Oktober, November hatten, wo wirklich einfach allen im Team ganz genau gesagt haben, wie der Stand ist. Wir haben gesagt, Geld ist knapp, wir haben noch wenige Monate, wir haben noch diese eine Chance und es gibt Plan B und C, aber der ist alles andere als rosig. Und haben dann auch das Team abstimmen lassen über Plan A, und zwar die Community ein Crowdfunding zu launchen, und haben die Leute sogar abstimmen lassen über die Höhe, die wir einsammeln. Wir hatten intern darüber gesprochen, ob wir 15, 50 oder 80 Millionen einsammeln über die Community, und das Team hat sich dann für 50 entschieden.
Warum?
Weil sie gesagt haben, wenn wir rausgehen mit dem Thema, dann muss das auch so sicher sein, dass wir damit auch wirklich dann weitermachen können und wirklich auch nächste Meilensteine erreichen können, dass es sich nicht lohnt bei 15 Millionen. Weil wir haben einen großen Kapitalbedarf und mit 15 Millionen, das wäre so ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. Und wenn wir schon so ehrlich rausgehen und so eine Story rausbringen, dann brauchen wir auch mehr Kapital, um dann den nächsten Meilenstein auch wirklich sicher erreichen zu können. Erstes Thema und zweites Thema war, sie haben an die Community geglaubt. Wir wussten alle, was die Community kann. Wir haben 13.000 reservierte Fahrzeuge. Wir wissen, dass Menschen hinter uns stehen und wirklich den Sion auf der Straße wollen. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir es ehrlich und transparent der Community sagen, wie es ist, glauben wir sehr stark, dass viele daran mitmachen.
Toll. Das ist ja eine richtig unternehmerische Entscheidung, die Mitarbeiter da ja mitgetroffen haben. Haben die denn auch quasi bei der Crowd-Investing-Kampagne mitgemacht, also selber Geld gegeben?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, voll. Cool. Also Fahrzeuge reserviert.
Ja, voll. Also ich glaube, einige haben gespendet, weil sie einfach vielleicht nicht so viel Geld persönlich privat haben. Andere haben Fahrzeug reserviert, angezahlt. Andere haben Darlehen gegeben. Also es waren wirklich alle voll committed. Auf der Seite und auch natürlich auf der anderen Seite haben die halt echt 50 Tage lang durchgearbeitet. Also das war echt krass.
Und das ist auch das, was du meinst mit, es hat alle zusammengeschweißt.
Ja, voll. Ja. Aber vollkommen.
Wie groß ist die Transparenz? Also in der Entscheidung habt ihr sehr viel Transparenz gegeben. Wie viel Transparenz habt ihr sonst im Unternehmen? Es geht ja bis hin zu, weiß ja jeder, wie viel der andere verdient und so. Also beschreibt mal ein bisschen, wie transparent lebt ihr jetzt auch nach dieser Zeit weiter?
Also angefangen davon, als wir die Firma gegründet haben, damals haben wir geredet, da hatten wir noch die Idee, alle Gehälter von Anfang an offenzulegen. Warum, wenn du weißt, wie viel das Unternehmen an Kapital zur Verfügung hat, was wir erreichen müssen mit diesem Kapital und gleichzeitig auf dich selber schauen kannst und auf andere, dann war unser Plan, dann kann jede Person verantwortlich für sich entscheiden, was ist ein gerechtfertigtes Gehalt. Und heute ist es nicht so.
Okay, warum?
Weil es doch so krass persönlich ist. Also man sieht ja auch, viele andere probieren es aus und es ist unheimlich spannend. Einhorn hat es in
Berlin aber sind gescheitert.
Ja.
Oder in irgendeiner Art und Weise haben sie auch ihre Learnings rausgezogen. Ich würde es nicht auf das Scheitern beziehen, sondern die haben auch ihre Learnings rausgezogen. Genauso haben wir auch unsere Learnings rausgezogen. Wir dachten, das wird doch sofort akzeptiert und kamen die ersten Leute und es war von den Leuten ausgehend, die meinten, nee, ich will das nicht. Und das kannst du ja erstmal per se, du kannst es als Einstellkriterium machen, aber wenn jetzt jemand schon dabei ist, dann kannst du es dem nicht einfach aufzwingen. Und so kamen wir dazu, dass wir dann eher einen anderen Weg gewählt haben und dann ein Tool gebaut haben, das es untereinander vergleichbar macht, dass wir sagen können, quasi dieses Tool ist der neutrale
Ein Gehaltstool,
der neutrale Angleichsfaktor Angleichssystem, so dass man sagen kann, man spricht eben nicht mehr von persönlichen Befindlichkeiten, ich mag dich nicht, sondern das Tool entscheidet, wie viel gerechtfertigt ist. Aber das ist eins der Themen, wo ich auf jeden Fall sagen würde, das war eine der Grenzen der Transparenz, die wir kennengelernt haben.
Ja, und sonst sind wir aber, würde ich sagen, schon sehr transparent. Also die Kampagne hat uns intern nochmal wesentlich mehr transparent werden lassen. Erstens, und hat auch bewirkt, dass wir jetzt momentan in einer Umbruchphase sind. Also du kommst zur richtigen Zeit. Weil wir schon jetzt gerade an einem Punkt sind, wo wir auch intern schon nochmal schauen, wir stehen jetzt vor einem großen Wachstum, wollen nochmal wesentlich mehr Menschen einstellen bei Sono. Also wer zuhört, schaut gerne auf unsere Website.
Sehr guter Hinweis.
Auf jeden Fall. Tolle Stellen offen. Und das bedeutet immer, wir haben so eine Faustregel, immer wenn man sich verdoppelt, müssen wir komplette Prozesse überdenken. Und wir stehen jetzt an so einem Punkt, wo wir nochmal alles überdenken müssen, wie Prozesse gedacht sind, wie sind Hierarchien gedacht, wie sind die Struktur gedacht. Und das ist viel Aufwand, macht unglaublich Spaß, bringt aber auch wirklich viel, ich sag mal, gute Diskussionen mit sich, die man in der Hand hat. Und da ist jetzt gerade ein Team intern dran, das zu machen. Wir haben vom Team ein Team wählen lassen, das dabei ist, wo wir nicht dabei sind als Geschäftsführer und Gründer, das, ich sag mal so, sich nochmal anschaut, wie die Kultur ist, wie sie entwickelt worden ist und wohin es gehen kann. Und wie wir auch irgendwie, sagen wir mal, 200, 300, 400 Mitarbeiter, wie es funktionieren kann. Super spannendes Thema, passiert jetzt momentan gerade intern.
Weil eine Sache war uns klar, wir wussten, es gibt keine Blaupause da draußen für uns. Und dann rauszugehen und sagen, das ist das perfekte Konzept, Holacracy oder was man nicht alles hört, das war für uns klar, es wird nicht funktionieren, sondern wenn, dann muss es von innen kommen. Und das sind diese 11 Leute in dem Team, die das machen, die von innen heraus sich überlegen, wo kommen wir her, was macht Sono aus und was brauchen wir in der Zukunft, um vorbereitet zu sein, was auch auf uns zukommen wird. Und deswegen ist es so stark, dass ein Team intern die Freiheit hat, auch von dem Management befreit zu entscheiden, wie es in all diesen, sag ich mal, kritischen Punkten auch Thema Gehalt, selbst dieses Thema kommt da zur Sprache, weitergehen soll.
Was macht ihr denn, wenn dabei was rauskommt, wo ihr sagt, boah, das können wir nicht mittragen?
Das mussten wir uns ja vorher entscheiden. Jetzt können wir nicht mehr zurück.
Wir werden es akzeptieren.
Das Ding ist ja, also für mich gesprochen, es war nicht leicht so, weil du durchdenkst es natürlich und sagst, was, wenn die sich dafür entscheiden? So. Und es war schon psychologisch, musste man sich wirklich so bis in den tiefsten Kern von sich selbst so damit auseinandersetzen, dann kann ich das mittragen und am Ende ja. Weil was den Unterschied macht, dass wir sind mittlerweile 100 Menschen im Team, dass meine feste Überzeugung ist, von diesen 100 Menschen trägt jeder diesen Zweck in sich. Man tut es dann im Alltag auf verschiedene Art und Weisen, aber zu Sono gestoßen sind all diese 100 Menschen wegen dem Zweck. Niemand ist hier wegen dem Geld, ganz, ganz einfach gesprochen. Sondern es gibt Menschen mit 15 Jahren, mit 20 Jahren Berufserfahrung oder gerade Einsteiger, die sagen, naja, sie haben jetzt die Chance, bei BMW weiterzuarbeiten, bei anderen Großkonzernen weiterzuarbeiten und irgendeine kleine Schraube zu sein. Oder sie nehmen was Großes in die Hand. Also cool. Was groß heißt, nehmen das Ganze.
Ja, ja.
Und das schweißt hier alle zusammen. So, das ist das, was alle zusammenhält.
Das heißt, ihr achtet beim Hiring sehr besonders darauf, dass die Leute hier alle komplett reinpassen und dass ihr jedem Einzelnen quasi die unternehmerische Verantwortung für irgendeine Entscheidung übernehmt.
Schon sehr.
Also 100%.
Wir haben eine tolle HRlerin, die musst du mal mit der unterhalten. Simone ist bei uns die dritte Mitarbeiterin gewesen, hat mir das komplette Team aufgebaut.
Und als die dritte Mitarbeiterin war, die ist nicht irgendwie eingestellt worden, als wir gucken mal, was du am Ende machst, sondern als HR.
Genau.
Ihr habt gesagt, Nummer 3 muss HR sein.
Die Simone war es
mal. Da war sie noch nicht HR. Damals, also mit 5 Leuten, hast du ja noch nicht wirklich ein
eigenes HR-Department. Du hast ja keine Department sogar.
Absolut, aber deswegen finde ich es nur so toll, weil total viele Startups wachsen und wachsen und wachsen und bei 70, 80 Mitarbeitern merken sie irgendwann, vielleicht sollten wir doch mal jemanden für das Thema HR einstellen. Das ist ein bisschen spät. Nummer 3 hätte mich echt beeindruckt.
20 Leuten.
Ja, ja.
Ist das dann. Sie ist aber reingewachsen, weil sie eben menschlich so unglaublich intelligent ist, also wie nennt man es, emotional ist, sondern eine große emotionale Intelligenz hat. Und ist da reingewachsen, aber ich glaube so mit 15, 20 haben wir es dann also so gebildet.
Ja, was also auch früh ist, toll. Gebildet. Ja. Warum war euch das wichtig?
Weil wir gemerkt haben, dass Menschen das hier umsetzen. Also wir werden das Ganze hier nicht schaffen, wenn wir nicht das richtige Team haben.
Obwohl ihr ein physisches Produkt habt, immerhin ein Asset ist, was
trotzdem
eine Company wie meine nie haben wird.
Deswegen, trotzdem
geht es um die Menschen.
Das geht hier wirklich. Wir haben es auch jetzt gemerkt bei der Kampagne, wenn wir nicht alle zusammenhalten, dann schaffst du es nicht, sowas zu stemmen. Und nur wenn alle an einem Strang ziehen und sagen, ja, das machen wir jetzt, dann geht es.
Cool. Jetzt klingt das, dieses Team aus 11 Leuten, also A, klingt es ein bisschen nach Schwarmintelligenz, finde ich super. Gerade, ne, ihr habt gesagt, irgendwie, wir vertrauen unser Geld quasi, wir vertrauen der Community, dann vertraut ihr auch intern einer kleinen Community. Es klingt, als würdet ihr viele Wachstumsschmerzen gerne umgehen wollen, durch die vielleicht andere Startups durchgegangen sind, weil ihr sagt, wir müssen uns grundlegende Gedanken machen, wenn wir uns verdoppeln etc. In welche Richtung geht es denn? Was wird sich denn aus eurer Sicht verändern? Ohne jetzt der 11-köpfigen Truppe vorwegzugreifen, was wird sich denn verändern in Bezug auf zwischen 100 und 200 oder 300 Mitarbeitern? Wo müssen Prozesse angepasst werden? Also wenn ihr irgendwann durch den Prozess durch seid, könnt ihr wahrscheinlich erzählen, das und das hat funktioniert. Aber was glaubt ihr denn, was sich verändert?
Spannend. In 2 Jahren setzen wir uns nochmal zusammen und dann
sehr gerne, machen wir eine Follow-up. Sehr gerne.
Also vielleicht ein Kommentar noch, weil du es gerade gesagt hast. Klar haben wir diese Faustregel, dass wir sagen, immer bei Verdopplung müssen wir uns neu erfinden. Es bewahrt einen aber nicht vor Schmerzen. Also aus meiner Erfahrung, es bewahrt einen nicht vor Schmerzen. Es ist eher so, man muss das willkommen heißen. Schmerzen ist immer ein Sign for Progress. Man geht durch diese Schmerzen durch und kommt gestärkt daraus. So, und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass man einfach ohne die Schmerzen leben könnte, sondern das gehört ja dazu, damit man merkt, jetzt müssen wir es anpacken.
Richtig.
Und was aktuell passiert mit diesem Elva-Team und auf Sono übertragen in der Zukunft passieren kann, ist, dass wir schaffen, was wir bei der Community haben, dass wir sagen Mitsprache, dass wir sagen Menschen, die zusammenkommen wegen dem Zweck, das auf die Firma übertragen. Weil was ist der Unterschied zwischen einer zweckgetriebenen und vertrauensbasierten und einer nicht vertrauensbasierten? Das ist die Struktur. Du hast dann unendlich Strukturen, um das zu kompensieren, was du normalerweise durch Zweck und durch Vertrauen hast. Weil wenn du weißt, eine Person ist hier, um diesen Zweck zu erfüllen, dann kannst du ihr vertrauen. Wenn du aber den Zweck nicht wirklich definiert hast oder der heißt nur, wir müssen das Quartalsziel erreichen, damit kann sich niemand wirklich tief relaten. Das ist kein wirkliches Ziel.
Da muss ich einhaken. Wie stellt ihr denn sicher, dass wirklich jemand wegen des Zwecks kommt? Ich meine, ihr könnt euch ja auch erzählen. Bin hier
Hiring
voll.
Hiring-Prozess.
Okay, also wie stellt ihr sicher?
Also erstens haben wir einen ziemlich coolen Hiring-Prozess. Zweitens haben wir ein geniales HR-Team, das wirklich, wirklich Magie walten lässt bei jedem Vorstellungsgespräch. Man kann sich mal die Bewertungen bei uns anschauen, was die Leute sagen über uns.
Wie läuft der Prozess denn ab?
Also erstens hast du, ganz klassisch jetzt vom Prozess ist es, glaube ich, erst das Telefoninterview, dann erstes Kennenlernen mit dem HR-Team, dann zweites Kennenlernen mit HR-Team und Zuständigen.
Mhm. Hiring Manager,
Und dann drittes gibt es meistens, je nach Position, noch ein Treffen mit uns zum Beispiel. Mhm. Ja. Und dazwischen gibt es aber einfach ein paar coole Kleinigkeiten, die es einfach irgendwie gut machen und außerdem
die
einfach...
Die muss ich natürlich auch fragen.
Zum Beispiel eines Preis davon geben. Ist, dass nachhaltiges Denken bei uns nicht optional ist.
Ja.
Und das wird schon in den Fragen, also in den Fragen, die man dann beantwortet bei der Bewerbung, wird es schon quasi abgefragt. Ja. Und auch die Haltung dazu, weil...
Sowas wie, wie fliegst du, oder...
Das nicht. Wie und dann viel so automatisch. Nein, sondern eher die Frage, was verstehst du unter Nachhaltigkeit?
Okay.
Ja, und das ist auch schön, diese Antworten zu hören und zu lesen, weil manche schreiben 3 Seiten, ja, und erklären das, wie es. Und manche schreiben, dass drei ich Sätze, Müll trenne oder so. Und aber darin sieht man oft auch, wie die Einstellung zu dem Thema Nachhaltigkeit ist. Und das ist so ein bisschen was sich auch bei uns durchzieht. Wir haben damals in der Satzung, bei der Gründung, haben wir als den ersten Paragraphen in dieser Satzung, den du überhaupt frei definieren kannst, nach dem Sitz des Unternehmens, haben wir definiert, der Zweck des Unternehmens ist der Schutz des Menschen, der Umwelt und der Natur. Und so ist das genauso da auch. Nachhaltigkeit ist nicht optional, ist nicht so, oh ja, und das macht man dann nochmal, wenn wir gerade Geld haben, so, sondern es ist andersrum. Wir machen alles wegen der Nachhaltigkeit.
Cool, sehr, sehr cool. Wie viele Gedanken habt ihr euch denn am Anfang über das ganze Thema so Organisationsentwicklung, also wie ihr diese Organisation bauen wollt, gemacht und wie viel hat sich im Prozess ergeben?
Okay, hier kommt die Wahrheit. Am Anfang hatten wir es sogar mal angeguckt. Wir hatten uns Thiel Organization, How to Thiel, kennst du vielleicht, mal angeguckt und hatten es dann verworfen. Haben dann so ein bisschen was davon übernommen gehabt, weil wir ein paar Sachen richtig cool fanden, aber sind dann gewachsen und haben es so ein bisschen aus dem Bauchgefühl heraus gemacht. Und da liegt auch so ein bisschen die Krux, dass du dann natürlich so ein bisschen wächst und so Startup-Wachstumsschmerzen, du hast das erwähnt, schon auch hast. Ja. Zum Beispiel haben wir implementiert, jeder und jede im Unternehmen kann ein Projekt initiieren. Wir nennen das intern Pro Sono. Project Sono, also jeder kann das initiieren und das ist ziemlich cool gewesen und ist auch immer noch ziemlich cool, weil du damit eigentlich ermöglichst, dass jeder unternehmerisch denkt und jeder ein Projekt managen kann, egal wie groß, wie klein. Bestes Beispiel ist, dass aus einem Pro Sono heraus sogar ein Patent entstanden ist und so weiter und so fort. Aber jetzt kommt hier die Wahrheit, in den letzten 12 Monaten haben wir es nicht mehr so stark verfolgt. Wir haben uns sehr stark eben, wir zwei gerade, das Thema Finanzierung, das hat unglaublich viel Zeit gefressen. Wir haben uns immer mehr darauf fokussiert, weil wir gesagt haben, okay, hier kann das Ganze dran scheitern, wir müssen uns darauf fokussieren, aber haben deswegen ziemlich die Organisation und das Team so ein bisschen vernachlässigt und das hat auch ganz schön wehgetan.
Wo hat es am meisten wehgetan? Wo habt ihr es am meisten gemerkt?
An Prozessen, an internen Komplikationen, die entstanden sind. Ja, es läuft nicht immer alles rosig, muss man auch ganz klar sagen.
Kommen die Mitarbeiter dann zu euch und beschweren sich in Anführungszeichen, das klingt so negativ, aber teilen euch das mit? Hey Jungs, so geht das nicht?
Ja, schon. Okay. Schon. Also wir haben dann auch letztes Jahr im Sommer was ganz Neues eingeführt. Wir haben einen AMA-Channel eingeführt in Slack, wo jedem und jedem Unternehmen alle Fragen stellen kann, die irgendwie auf dem Herzen liegen. Warum? Weil wir hatten mehr und mehr Flurfunk und wir hassen Flurfunk. Wir dachten so, Gott, wir wollen kein Unternehmen mit Flurfunk.
Das klingt schon ziemlich politisch.
Es ist eklig und dann redet jemand hinter den Rücken und so. Deswegen haben wir gesagt, wir richten einen Channel ein und jeder kann eine Frage stellen und wenn sie über 10 Upvotes bekommt vom gesamten Team, muss sie von uns beantwortet werden im Team-Meeting immer montags. Und das funktioniert richtig gut.
Und es ist noch nicht mal anonym.
Das sind nicht anonym.
Ja. Man kann es aber anonym.
Ah, okay.
Ja, wir hatten es ursprünglich anonym, da war es richtig fies sogar, weil dann richtig, also ein bisschen auch, also dann sind die Fragen einfach nicht mehr intelligent gestellt, sondern einfach so ein bisschen so rein in die Wunde gedrückt.
Ja, pushy. Ja, ja. Nee, aber wir haben es sogar noch. Eigentlich haben kann man noch, also man kann optional kann man sich selber noch anonym schalten.
Ah, okay.
Und es wird aber nicht mehr genutzt.
Ja. Also hat keiner mehr gemacht seit einem halben Jahr. Ja. Aber richtig gut, jede Woche sind da 1, 2, 3 Fragen drin. Die werden beantwortet, werden von uns offen, transparent kommuniziert, weil das führt dazu, dass du halt Transparenz wirklich lebst. Ja.
Sehr cool. Wie viele Gedanken, gerade euch so ein bisschen in Interaktion zu erleben, ist schön, weil wie viele Gedanken habt ihr euch denn darüber gemacht, wie auch eure Rollenaufteilung am Anfang sein soll? Weil ich meine, ihr seid Mitarbeiter Nummer 1 und 2. wie viel habt ihr euch denn Gedanken darüber gemacht? Wollt ihr komplett, also seid ihr komplett komplementär, würdet ihr sagen?
Es ist schon interessant. Also es fängt an von so, sag ich mal, ganz Alltagssachen, wo wir uns krass unterscheiden.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel mega schnell essen, mega langsam essen. Aber wirklich im krassesten Fall. Ich bin erst der schnellste Esser hier, ich bin der langsamste Esser.
Hast du viele Geschwister?
Ich habe viele Geschwister.
Dann musstest du wahrscheinlich
schnell essen. Ich war der Kleinste.
Ich hab so ein Geschwisterchen mehr. Das kann nicht sein. Also früher habe ich schnell gegessen.
Aber du hattest Schwestern. Du hattest große Schwestern und Schwestern
sind doch immer netter. Aber alle haben wir uns gebettet um das Essen.
Ich bin mit 3 Jungs aufgewachsen, das ist viel härter.
Ich wurde verprügelt von meinen Schwestern. Okay. Und Also ich sag mal so, das ist so, ne, einfach persönlich, aber das, was uns ja verbindet, ist dieses tiefe Vertrauen in die andere Person. Wofür macht die andere Person das so? Mhm. Was ist der tiefe Antrieb? Und so gesehen ist es auch, sag ich mal, recht, wie soll ich sagen, ausgleichend, dass wir nicht genau gleich ticken, weil es genau zum einen dieses tiefe Vertrauen braucht, aber zum anderen dann eben diese ausgleichende Kraft. So, wenn ich irgendwie einen Gedanken habe, weiß ich immer, er bringt mir so ein ausgleichendes Element rein und vice versa. Toll. Und so ist es auch so, also Rollenaufteilung, als Praktikabel haben wir, Laurin ist finanzlastig und strategielastig, bei mir ist dann Produkt und IT-lastig und also ja, generell
Legal viele, und so mache ich auch noch.
Und Legal und dann gibt es viele natürlich Geschäftsführungstätigkeiten.
Ja. Finanzierung musstet ihr wahrscheinlich beide ran.
Podcast
ja. Müssen wir beide ja. ran. Gott sei Dank.
Aber also so aufgeteilt. Und ja, und dann haben wir noch ein Management-Team, was ja noch dazukommt. Das heißt, wir sind auch nicht ganz alleine. Genau, aber so
voll. Ist also wir kennen uns ja Ewigkeiten schon. Seit der ersten Klasse. Hat ein bisschen gedauert, bis wir uns befreundet haben, und zwar 12 Monate. Die ersten 12 Monate waren wir, glaube ich.
Man munkelt immer, was in der ersten Klasse oder was passiert.
Nee, aber danach beste Freunde eben. Und eben nach der Schule hat sich gefragt, was können wir machen, was können wir Positives bewirken. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen was in die Hand nehmen. Und haben in der Garage von Jona angefangen, den ersten Prototypen zu bauen.
Viele sagen ja aber auch, dass es nicht gut ist, mit Freunden zusammen Geschäft zu machen, weil das total schief gehen kann.
Kann ich nicht bestätigen. Genau, ja, ist es auch. Klar kann es schief gehen und klar hat man jetzt nicht mehr dieselbe Freundschaft wie davor, sondern es ändert sich. Aber es ist ja auch so eine Wertschätzung für die andere Person, für das Wachstum der anderen Person, die man live miterleben darf. So. Also, ne, wir haben, während wir noch am ersten Prototypen gearbeitet haben, haben wir 5 Tage die Woche, wir hatten da sogar so ein kleines, es war so in der Halle, in der wir gearbeitet haben, so eine kleine Schaltzentrale früher wohl mal gewesen, hatten wir ein Doppelbett rein. Wir haben halt 5 Tage die Woche wirklich aufeinander gehockt. Also voll. Komplett. Wow. Ich würde sagen, intensiver wie in der Beziehung. Und jetzt ja genauso, wir verbringen am Tag 12, 14 Stunden miteinander. So.
Mit Sicherheit mehr Wachzeit. Mehr als
mit der Partnerin. Ja. Und deswegen, klar ist es so, man verbringt krass viel Zeit miteinander und es wandelt sich, weil man dann doch immer über Sono spricht. Selbst in der Zeit, wo man sich eigentlich
privat
über Sono befindet. Aber why not? So? Warum
das muss treibt das so dann ja auch an. Also, und das macht, ich glaube, es macht es ja auch so sinnvoll, weil man halt eben so gut miteinander auskommt und so ein Vertrauen hat.
Ihr seid ja auch Co-CEOs, also ihr habt nicht irgendwie CEO, COO, CSO, keine Ahnung was, sondern ihr habt gesagt, ne, wir sind beide CEO. Kennt ihr das, dass Mitarbeiter für bestimmte Dinge zu dem einen oder anderen lieber gehen? Also gibt es sowas wie das, man nennt es immer so Mama-Papa-Verhältnis so, und dann kommen auch die Mama-Papa-Spielchen?
Gute Frage.
Also wenn die zu dir kommen und du sagst nein, gehen sie dann zum nächsten?
Ich will doch auf die Party.
Nee, glaub, das würden sie nicht machen. Sie würden nicht zu mir, nee, das nicht. Aber es gibt sicherlich Aufteilungen, wo jemand einfach mehr Sympathien für Jona hat und deswegen zu Jona geht oder mehr Sympathien für mich hat und deswegen, also das gibt's klar.
Okay.
Schon. Cool. Allein schon wegen den Bereichen, glaube ich. Also wenn du halt, wenn Jona irgendwie mehr, keine Ahnung, produktlastig ist, werden die Leute mehr zu ihm gehen als zu mir wahrscheinlich.
Seid ihr in Sachen Leadership relativ gleich? Also führt ihr beide?
Nee, komplett unterschiedlich.
Komplett unterschiedlich.
Ich glaube schon.
Was macht euch aus?
Puh, gute Frage.
Das ist eine echt gute Frage.
Also sollen wir es gegen...
Bei dem Podcast hätte man gar nicht damit rechnen können.
Ja? Okay, machen wir es so. Ich sag's über dich und du sagst es über mich. Mhm. Also Jona macht aus, dass er unglaublich bedacht ist, bevor er so etwas sagt. Dass er eher die ruhige, introvertierte Person ist, die mehr zuhört und die anderen Menschen aussprechen lässt und reden lässt. Die aber nicht so proaktiv ist im Alltag und auch nicht im Geschäftsleben. Also
Nicht so pushy.
Und aber immer, wo du immer weißt, die Entscheidung ist dreimal durchdacht und du hast das größte Vertrauen in ihn.
Klingt sehr sympathisch.
Gebe ich zurück. Lauren hat die Fähigkeit, bei Projekten, an denen es erstmal utopisch klingt, voranzutreiben. Und auch wenn es sehr viel an Kraft kostet, am Ende das Gefühl zu haben, ich bin über mich hinausgewachsen. So, und das anzutreiben, das quasi auch in den anderen Leuten zu sehen, ja in einer Art und Weise, ne? Und nicht zu sagen, nee, du Das wird sowieso nichts. Das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die Lauren hat.
Klingt auch sehr sympathisch. Also tolles Team, würde ich sagen, in komplementär. Habt ihr am Anfang euch über Werte unterhalten? Also du so sagtest.
Eine Paar-Session jetzt.
Ja, ja, das ist also das ist genauso eine Partner, ja, aber es ist genauso eine Partnerschaft wie die Partnerschaft mit der Freundin oder dem Freund zu Hause. Also von ja, daher nur auf einer anderen, bisschen anderen Basis. Aber habt ihr euch über Werte unterhalten? Also ne, du hast gesagt, irgendwie Vertrauen ist bei euch ein ganz elementarer Wert, aber habt ihr euch darüber unterhalten, auf welcher Wertebasis ihr das Unternehmen aufbauen wollt und gibt es sowas wie Core Values bei euch?
Voll. Hatten wir jetzt gerade mit diesem Elfer-Team. Also wie wir mit dem Elfer-Team vorgegangen sind, Lauren hat es gesagt, gewählt aus dem Team zu teilen. Also 50% aus dem Team, 50% gewählt von uns. Und dann hatten wir 3 Tage geblockt für diese 11 Menschen, an denen die sich komplett rausgezogen haben, komplett Alltag ausgeblendet haben, auch physisch nicht hier vor Ort waren, sondern außerhalb von München. Und wir waren einen Tag dabei am ersten Tag und was wir gemacht haben, waren 2 Sachen. Wir haben einmal über den Zweck gesprochen, warum haben wir überhaupt damit angefangen und wie sehen wir auch in Zukunft den Zweck von Sono. Und zum Zweiten, was sind so die Rahmenbedingungen und am Ende so gesehen die Werte. Wo sehen wir rote Linien, die wir nicht überschreiten wollen, aber auch gleichzeitig, in welche Richtung wollen wir in Sachen wenn man auf die Werte guckt. Und das waren Werte, die angefangen haben mit Mut zu sagen, auch wenn es manchmal dunkel ist, trotzdem durchzugehen, mutig zu sein, Sachen zu machen, die niemand vorher gemacht hat, einfach nur, weil man weiß, niemand gibt dir auch diese Blaupause, niemand kann sagen, hey, genau so macht es und es wird ein Erfolg. Das zweite ist Vertrauen. Ist genau das Thema, zu sagen, du vertraust der Person, dass sie dem Zweck dient, dass sie genauso diesen Zweck in sich trägt. Das dritte war Integrität, kein Greenwashing zu betreiben, sondern zu handeln nach dem, was wir sagen.
Und was war das vierte? Ich weiß auch nicht mehr, gerade nicht mehr.
Boah. Dann scheint es zumindest nie geclasht zu sein.
Guter Punkt. Ja.
Das klingt alles so irrsinnig durchdacht. Ihr seid noch so jung und also so viele Unternehmensgründer, die so viel länger schon dabei sind, machen sich, glaube ich, nicht halb so viele Gedanken über ihr Unternehmen und wie sie arbeiten wollen, mit wem sie arbeiten wollen. Ist das irgendwie so, seid ihr einfach so oder musstet ihr euch das antrainieren? Oder?
Ich glaube, es kommt so ein bisschen durch unsere Schule, also Waldorfschule.
Ah, okay.
Und es kann gut sein, dass es daher kommt. Das ist halt so, man lernt halt in der Waldorfschule eben ganz anders. Man lernt nicht auf Noten hin und auf ja klassische Ergebnisse hinzuarbeiten, sondern eher der Weg ist das Ziel und Kreativdenken ist extrem wichtig dort. Und das war auch die Ausbildung, die wir genossen haben dort. Und ich glaube, deswegen haben wir auch, waren wir so verrückt und haben ein Automobilunternehmen gegründet. Ich glaube, also ich meine, in der klassischen Denke kommst du raus und denkst, jetzt muss ich erstmal studieren, dann fange ich irgendwo und mache ich ein paar Praktikas. Und dann fange ich meinen ersten Job bei einem Großkonzern an. So, das ist doch so, weißt du, sehr klassisch.
Bei einem Automobilunternehmen zum Beispiel.
Bei einem Automobilunternehmen, so. Und wir sind rausgekommen und gesagt, nee, das ist doch nicht der Weg. Wir wollen nicht mit 45 dann irgendwo Bereichsleiter sein und dann mit 55 irgendwo eine Führungsposition übernommen haben, unsere, weiß nicht, 200.000 verdienen und im Speckgürtel in der Stadt ein Häuschen bauen. Das ist nicht der Weg. Und wir haben gesagt, wir wollen es anders machen, wir wollen was in die Hand nehmen, wir wollen was schaffen. Und wollten auch nicht studieren, weil wir gesehen haben, wir verlieren da so viel Zeit. Wir können es anders schaffen. Und klar, hört sich jetzt einfach an, war super schwer. Wir sind 3-mal hingefallen, wieder aufgestanden, hingefallen, wieder aufgestanden, hingefallen, wieder aufgestanden. Und dabei haben wir jedes Mal gelernt.
Hm. Ja. Was war das krasseste Learning? Habt ihr so den Key Moment?
Den Key Moment? Du stellst gute Fragen.
Also für mich ist auch heute in der Rückschau noch so, oder oft werden wir auch gefragt, woher nehmt ihr die Kraft, weiterzumachen? Und ehrlicherweise ist es gar nicht mal so das Gefühl von, ich muss jetzt die ganze Zeit Kraft haben und von Anfang an müssen wir, sondern wie Lauren sagt, ist eher der Gedanke, was ist, wenn ich es jetzt nicht tun würde, der dich mehr schmerzt. Wenn du das Gefühl hast, du schaust auf die Schlagzeilen und du weißt, du machst gerade nichts, sondern du sitzt gerade irgendwo und sitzt deine 9 Stunden am Tag ab und das war's so. Und das würden wir halt niemals aushalten. Und auch noch heute noch gibt es keine Alternative, als weiterzumachen, weil du niemals den Gedanken aushalten würdest, nee, ich sitze einfach nur da dabei und schau zu.
Ja, voll.
Schöne Antwort. Dann noch eine von den guten Fragen. Was war denn der krasseste Fehler, den ihr gemacht habt? Also es klingt alles sehr durchdacht, ja, aber ihr werdet, ne, du sagtest hinfallen, wo ja, seid ihr mal so richtig auf die Schnauze gefallen?
Wir haben so viele Fehler gemacht.
Was war der
krasseste? Ja. Das ist schwierig
zu sagen. Wo seid ihr so richtig mal auf die Schnauze gefallen?
Also wir haben mal ganz, bevor wir die Firma gegründet, wir haben ja 2012 angefangen und 2016 erst die Firma gegründet. Das heißt, wir haben 3 Jahre, 4 Jahre haben wir darauf hingearbeitet, den ersten Prototypen zu fertigen, ne? Und da war der erste Fehler noch, bevor wir gegründet hatten, dass wir einen Range Extender entwickelt hatten. Range Extender ist im Elektroauto, dass du einen Verbrennungsmotor einbaust, damit das Elektroauto weiterfährt. Okay, total bescheuert, danke, wenn du vom Nachhaltigkeitsgedanken kommst. Totaler Betrug eigentlich. Aber damals, als wir angefangen haben, war das Thema Reichweite und Batteriegröße und war nicht gut. So. Und deswegen dachten wir, das ist der einzige Weg. Also haben wir ein Jahr lang an einem Range Extender entwickelt gehabt. Wir waren zu zweit, das war ein 2-Mann-Team. Hat super lang gedauert, hat mehrere zigtausend Euro, zehntausende Euro gekostet, die hart erarbeitet waren von uns. Und nach einem Jahr haben wir gemerkt, das ist nicht. Und es war fertig, das System.
Der Range Extender war besonders so agil.
Nee, das ist nicht das Richtige, wenn wir die Vision vor uns haben, dass Erdöl als fossiler Brennstoff nicht mehr in der Zukunft dienen kann, dann kann auch ein Range Extender nicht die Lösung sein, obwohl er super effizient ist, obwohl er nur dann eingesetzt werden soll, wenn ich Überlandsfahrten habe. Richtig. Trotzdem ist es Erdöl, trotzdem Richtig. Ist es ein endlicher Rohstoff. So. Und das war so die Entscheidung, die wir uns dann eingestehen
haben. Das war ganz früh noch vor Gründungsphase einmal, wo wir zum Beispiel hingefallen sind. Oder anderes Mal Finanzierung. Das war auch mehrmals dieses Erwachen, okay, das ist nicht unser Weg, wir müssen einen anderen Weg gehen. Es ist immer Nahtoderlebnis nachher zuschauen. Ja? Also Finanzierung ist immer verbunden mit, wenn es nicht klappt, wird es ganz schön knapp. Ja? Und deswegen ist das Thema bei Finanzierung ist bei jedem Startup ein Painpoint, und zwar sowas von. Wird wahrscheinlich jeder Gründer bestätigen, der mal, ich sag mal, 3, 4 Finanzierungsrunden durchgemacht hat, dass man verhandelt mit einem Investor und kurz vor knapp sagt ein Investor ab oder entscheidet sich anders, ändert komplett die Terms, will dich auf einmal aufkaufen, presst dich an die Wand, weil er weiß, wie hoch dein Kontostand ist oder sowas. Also gibt richtig eklige Geschichten da. Und das ist hinfallen und das ist dann wieder aufstehen und wieder weitermachen. Ist extrem schwierig, aber das schweißt dich zusammen.
Das Witzige ist, das ist so eine kleine Geschichte aus dem Nähkästchen. Der allererste Tag war ein Scheitern. Als wir angefangen haben, der allererste Tag.
Warum? Was ist passiert?
War, wir hatten
im Krankenhaus gelandet.
Wir hatten ein Auto. Wow. Wir haben ja die Strategie zu sagen, wir haben Alleinstellungsmerkmale in dem Fahrzeug, aber es gibt Teile, die sind einfach schon entwickelt. Die nimmst du von dem Zulieferer aus dem Regal quasi. Und diesen Ansatz hatten wir damals so gewählt, dass wir ein bestehendes Fahrzeug genommen haben, Verbrennungsauto genommen haben und umgebaut haben in Elektroauto, weil wir auch da gesehen haben, wir wollen die Alleinstellungsmerkmale entwickeln, Solarintegration und so weiter.
Bevor du weiterziehst, wichtig, damit es niemand denkt, so ist heute nicht das Auto gebaut, das war damals der Prototyp, der allererste handgefertigte Prototyp.
Right, genau. Aber weiterhin nehmen wir Teile, die entwickelt sind, Voll. Aber natürlich nicht mehr ein Voll. Auto an sich und bauen das um. Und dann hatten wir dieses Auto und das musst du erstmal befreien von dem ganzen Gedöns eines Verbrennungsautos und eines davon war der Tank. Also nimmst du den klassischen Ansatz, tust einen Gartenschlauch rein, saugst dran und es hat einfach nicht funktioniert. Das Benzin kam nicht raus. Und dann irgendwann war ich so sauer und dachte so, oh komm, das muss ja jetzt rauskommen. Und hab so richtig, richtig fest dran gesaugt und habe schon so gemerkt, wie es hochkommt und dann habe ich gedacht, nee, jetzt muss es ganz sicher funktionieren und hab noch besser.
Oh nein.
Weil ich hatte die ganze Gesicht voll mit Benzin und hatte Benzin geschluckt, immer wenn ich so aufgestoßen habe. Dann war es wie auf so einer Tankstelle, so alles war so im Nebel. Und dann echt ab ins Krankenhaus, ne? Total kacke, die ganze Nacht da verbracht. Und
auf dem Roller dahin.
Ach stimmt,
auf dem Roller noch. Roller habe ich dich dann ins Krankenhaus gefahren. Sind wir in der Trambahnschiene hängen geblieben, Roller, und sind auch noch
hingefallen.
Hat uns den Roller weggezogen, wir haben voll geschlittert. Die Prellungen am Arm gehabt.
Ist ja auch mit Benzin im Gesicht nicht so richtig. Oh, wow.
Okay.
Ja,
da hatte ich es abgewaschen, aber trotzdem, das war halt super, super kacke.
Ich hatte
und dann die Nacht da verbracht, ich hatte nicht mal irgendwas mit mir, ich habe einfach Horrornacht gehabt.
Naja.
Aber ich meine, mit Benzin, wenn man ein bisschen Benzin schluckt, die geben dir dann so Kohletabletten oder Bindetabletten und dann alles wieder gut. Und dann haben
das
wir
ist wahrscheinlich auch nicht der erste Mensch, dem das mal passiert ist, aber trotzdem.
Richtig, ja. Also nicht so tragisch.
Kriegt man Schreck.
An alle da draußen,
ist nicht so tragisch. Ist eine geile Story, oder? Jemand, der ein Elektroauto bildet, der ins Krankenhaus kommt, wegen Benzin im geschluckt.
Aber so, ich meine, so ist ein bisschen von Anfang an gewesen, dass wir gemerkt haben, eigentlich genau da zeigt sich es halt so, und da cool. weiterzumachen. Das, ja. das sind immer die entscheidenden Punkte.
Richtig cool. Eine letzte Frage, bevor ihr ins nächste Meeting müsst, ja. weil ihr natürlich super ja. busy seid. Lauren, du hast gerade gesagt, du hast vorhin gesagt, wir machen in 2 Jahren nochmal quasi Nachklapp quasi, wie hat sich das Unternehmen entwickelt? Wenn wir, wenn wir jetzt mal 2 Jahre vorwegdenken, was glaubt ihr denn, was soll hier für ein Unternehmen stehen? Was wünscht ihr euch, wo ihr in 2 Jahren seid?
Ein Vorbild?
Nee, aber nein, euer, wie soll euer Unternehmen dann aussehen?
Was, nein, das meinst du nicht. Ja. Ein Vorbild wie ein Automobilkonzern, nachhaltige Produkte liefern kann.
Richtig. Ich würde sagen, wenn du es ganz in Meilensteinen siehst, in 2 Jahren steht der Sion auf der Straße, die Leute haben den Sion vor der Haustür stehen. Wir sind wesentlich mehr Leute als heute.
Was heißt wesentlich mehr?
Es gibt doch bestimmt einen Businessplan. Schon, aber es ist immer schwierig, das nach außen. Also ich sag mal sowas wie, ich gebe dir mal eine große Range, damit wir in 2 Jahren immer noch richtig liegen. Irgendwas zwischen 200 und 500 Leuten. Ja.
Okay.
Und wir haben hoffentlich nicht den Boden unter den Füßen verloren, sind auf dem Boden geblieben.
Guter Wort.
Und nehmen uns gerne, gut und gerne, 1 Stunde, 2 Stunden Zeit für dich, dass wir diesen Podcast machen.
Sehr geil, toll. Ich stelle nachher einen Invite ein. Ich finde es großartig. Ihr macht einen wahnsinnig sympathischen Eindruck. Ich glaube, jeder, der das hört, wird jetzt sofort auf die Karriereseite bei euch gehen und überlegen. Ich hoffe, keiner meiner Mitarbeiter, aber sonst bitte jeder. ganz großartig. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Ich wünsche euch alles Gute, damit ihr euer Ziel erreicht, weil es ist wirklich ein nicht leicht gestecktes, aber ein sehr hehres Ziel. Und es klingt danach, dass es wert ist, diesen Plan zu verfolgen. Also viel Erfolg. Vielen Dank für eure Zeit.
Danke dir.
Und, bis in 2 Jahren.
Super cool. Dankeschön.
Ciao. Ciao.